Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Folge 92 haben wir mittlerweile und es ist wahrscheinlich eine weniger freudige. Das liegt natürlich auch daran, dass die Löwen am Wochenende mal wieder verloren haben, auch unter dem neuen Trainer. Der Jakubacci-Effekt ist verpufft und eine andere schlechte Nachricht gibt es heute. Ihr hört es an meiner Stimme. Ich bin heute der moderierende Part, weil unser Flo zwar dabei ist, noch dabei ist, aber sich gleich verabschieden muss, denn er weilt in
Bari, Apulien.
Wahnsinn.
Also Süditalien.
Du kommst rum. Es hat wahrscheinlich 25 Grad. Du sitzt gerade bei einem Cappuccino am Strand. Oder gehe ich da falsch in der Annahme?
Nein, tatsächlich nicht. Nein, ich bin tatsächlich beruflich hier. Noch bin ich im Hotelzimmer, aber jetzt geht es gleich weiter. Die Kollegen warten auch schon. Aber der Vollständigkeit halber, wir haben 15 Grad Außentemperatur, trockene Bedingungen. Morgen, glaube ich, sollen 16 und dann 17 Grad werden. Also es lässt sich ganz gut aushalten hier.
Da können wir hier nur davon träumen. Eisig ist die Stimmung vielleicht heute auch wegen dem sportlichen Geschehen auf dem Platz am Samstag im Grünwalder Stadion. 0-1 verloren gegen Viktoria Köln. Und einer war im Stadion, war hautnah dabei. Den haben wir uns mal wieder ans Bergfest Mikro geholt. Gilbert Kalb vom Löwenradio. Servus, Gilbert.
Servus, schön, dass ich da sein kann.
Und natürlich auch Servus, Anja. Du grinst. Also ja, das Wochenende hat keine bleibenden Schäden hinterlassen.
Nee, es ist das typische Löwenleben. Also entweder weint man oder man lacht einfach drüber nur noch.
Du bist zu letzterem übergegangen. Galgenhumor.
Ja.
Man kann es dir nicht verdenken. Ich glaube, uns geht es momentan allen so. Gilbert, fangen wir vielleicht bei dir mal an. Du warst im Stadion, du hast das... Flo hebt den Finger, Flo will raus.
Ich wollte mich nur ganz freundlich verabschieden, weil ich mache doch jetzt hier keinen polnischen. Also ich wünsche euch eine gute Selbsthilfegruppe. Ich würde gerne noch selbst ein bisschen mitleiden, in Anführungszeichen, oder mittherapiert werden. Aber ich glaube, das kriegt ihr im Trio ganz gut hin. Und liebe Bergfestgemeinde, ich sage Servus und bis nächste Woche.
Arrivederci.
Ciao.
Ciao, ciao.
So, jetzt Gilbert, können wir nochmal starten. Du warst im Stadion, hast fürs Löwenradio das Spiel begleitet. Das erste Spiel von Maurizio Jakubacci, die Erwartungen waren beim einen größer, beim anderen weniger groß. Hat er deine Erwartungen erfüllt, übertroffen, untertroffen? Wie hat er auf dich gewirkt?
Ja, ist schwer zu sagen. Man sieht ihn natürlich jetzt von oben, wo wir sitzen, nicht so überragend. Man sieht ihn schon, wenn er aufsteht. Und er hat sich dann doch das ein oder andere Mal auch lautstark bemerkbar gemacht zum einen oder anderen Spieler. Ich hätte ihn mir vielleicht sogar noch aktiver gewünscht. Mhm. Aber wir haben ja von vielen Seiten auch bei euch gelesen, was er für ein Typ ist, was er für ein Typ sein soll. Ich denke, das hat er dann schon so erfüllt. Er ist halt nicht der, ich nenne ihn jetzt mal Werner Lorand-Typ, der rumschreit und da jedem an die Gurgel geht. Er ist dann schon ein paar Mal aus sich rausgegangen. Ich habe auch privat über meine Frau, die ja aus der Schweiz ist. Der Onkel hat beim FC Luzern gespielt, der kennt ihn auch und habe da auch nochmal nachgefragt und das hat sich aber alles gedeckt. Also keiner hat irgendwas anderes erzählt. Die Bewertung von seiner Arbeit bisher war eigentlich überall gleich oder vom Typ. Gewundert hat es mich schon ein bisschen, wie das Ganze dann vonstatten gegangen ist, auch eigentlich die ganze Woche, kann eine Woche mit der Mannschaft arbeiten. Mhm. Ja, und am Ende ist es der gleiche Käse geworden wie vorher, ja. Also sei es aufstellungstechnisch, wo man nur ein bisschen getauscht hat. Und es war jetzt für mich auch keine Handschrift erkennbar. Klar, darf man keine Wunder erwarten, aber so ein kleiner Effekt, dass man zumindest ein bisschen was sieht, das hatte ich mir dann schon versprochen. Und ja, wurde aber ehrlich gesagt, wie wahrscheinlich viele andere, bitter enttäuscht.
Anja, Jakubacci, Handschrift, hast du sie erkannt, gesehen?
Nee, ich habe sie auch nicht erkannt, aber... Ich bin immer gar nicht so überzeugt, ob es dann in der ersten Woche sofort so eine Handschrift gibt von dem Trainer, weil eigentlich ist ja der typische Effekt, dass sich in der Woche alle reinhauen, weil jeder will ja spielen. Also die Karten werden neu gemischt. Der Trainer hat ja eigentlich noch niemanden so richtig am Schirm normalerweise und in der Konstellation erst recht nicht. Und da wäre eigentlich jede Menge Einsatz also gefordert, wenn da ein neuer Trainer steht, egal ob im Training oder im Spiel, weil niemand will sich schlecht verkaufen, weil dann habe ich ja gar keine Chance mehr bei dem Neuen. Weil dann war ja mein erster Auftritt scheiße. Und also auf das hätte ich eigentlich viel mehr so ein bisschen spekuliert. Weil ich weiß nicht, wie groß die Chance eines ein Trainer hat, da eine richtige Handschrift mitzugeben. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Also, weil wir wissen ja auch nicht, er hat ja schon gesagt, dass die Mannschaft in keinem guten mentalen Zustand war. Und deswegen ist die Frage, hat er so viel Zeit, sich wirklich so technisch, taktisch auf eine Handschrift festzulegen, oder ist er jetzt erstmal eine Woche der komplette Seelenklempner, um zu sagen, Tätschel, Tätschel, du bist wirklich toll. Tätschel, Tätschel, komm, das machst du besser nächstes Mal.
Ja, ich fand es übrigens interessant, die Magenta Sport Interviews waren auch interessant von Jakubacci, wie er sich so gibt, wie er spricht, was er für Ideen hat, aber ich finde das interessanteste Interview hat er bei Blickpunkt Sport gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, am Sonntagabend ist es ausgestrahlt worden mit Dominik Fischer, da hat er gesagt, er hat es nicht so deutlich gesagt, aber zwischen den Zeilen durchklingen lassen, dass ein elementarer oder der wichtigste Punkt war, zu sagen, es geht hier nicht um den einzelnen Spieler, sondern um das Team. Und das hat er ungefähr dreimal betont, was mich darauf schließen lässt, dass da tatsächlich das große Problem liegt bei den Löwen, dass es zu viele Egos gibt und kein Team. Und ich finde, das hat man am Platz schon auch gesehen. Die ersten Minuten waren meiner Meinung nach gar nicht so verkehrt. Ich fand die Körpersprache gut, auch so wie sie Spiele angegangen sind, doch mit dem aktiven Part. Aber mit zunehmender Dauer ist das ganze Gebilde wieder in sich zusammengefallen. Also ich finde, der Trainereffekt ist absolut verpufft, oder man wird ihn vielleicht erst in den nächsten Wochen sehen, wenn man optimistisch sein will. Und das führt zu einer These oder zu einer Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Lag es denn überhaupt am Trainer? Kann man jetzt sagen nach den letzten Wochen, naja, da kannst du jetzt hinstellen, wen du willst. Es ist die Mannschaft, die das Problem hat.
Ja gut, aber als Trainer, sag ich mal, bist du ja auch dafür verantwortlich, was in der Kabine vielleicht los ist. Oder ich denke mal, du brauchst in dem Beruf dann tatsächlich doch das Näschen, sag ich mal, dafür, das Gespür dafür, wann liegt was im Argen. Und das kann ich natürlich auf verschiedene Weisen, denke ich mal, klären. Entweder mit Einzelgesprächen, ich kann auch die ganze Gruppe zusammenholen, wenn dann keiner den Mund aufmacht, dann ist es halt so. Ja, das kennen wir alle aus Schulzeiten, aus dem Sportverein und sonst woher. Wenn es ein Problem gibt und keiner redet drüber, oder aus dem Berufsleben genauso, ja, dann gibt es wohl auch kein Problem.
Ja.
Inwieweit da jetzt Michael Köllner vielleicht die Mannschaft nicht mehr erreicht hat, ich meine, er war ja auch immer ganz gerade raus und hat gesagt, er hat als Trainer in der Kabine nichts verloren, das sehe ich jetzt zum Beispiel anders, wäre vielleicht dann vielleicht gar nicht schlecht gewesen, wenn er doch mal öfter dort gewesen wäre und da teilgenommen hätte, ich sage jetzt mal am Mannschaftsleben in Anführungszeichen. Ja, aber nochmal zu Jakubacci. Klar kann der jetzt kein tiefer liegendes Problem in der Psyche innerhalb von einer Woche lösen. Aber gerade deswegen, auch was die Anja gesagt hat, da haue ich mich rein im Training. Das wäre vielleicht auch mal so ein bisschen die Botschaft gewesen, dass ich mir ein paar aus der zweiten Reihe nehme. Weil schlechter hätte es jetzt nicht werden können. Du kannst verlieren, ist das Schlimmste, was hätte passieren können, und das ist passiert. Und wenn ich dann aber teilweise die Körpersprache von ein paar Spielern gesehen habe, du siehst keinen, der irgendwie vorangeht, der den Mund aufmacht. Ich habe mir das dann mal ganz genau angeschaut. Der Einzige, der wirklich sich aufgeregt hat über sich selbst, über die eigenen Spieler, über den Schiedsrichter, war Jannik Deichmann. Das war der Einzige, der den Mund aufgemacht hat. Ja. Die anderen sind da so ein bisschen daneben hergetrabt. Marcel Baird ein, zwei Mal noch nachgefragt beim Schiedsrichter, ja, was auch immer, aber halt in einem Ton, entschuldigen Sie bitte, Herr Schiedsrichter, dürfte ich Sie mal was fragen? Und Deichmann hätte ihn halt fast aufgefressen am liebsten.
Ja.
Und das fehlt halt, ja. Also von hinten aus, ich denke, Jesper Verlaat wäre ein Typ, der könnte sowas machen. Der hat auch, sage ich jetzt mal, eine imposante Erscheinung, wenn der vor einem auftaucht, durch die Mähne auch, ja, also der Löwe schlechthin, optisch auch. Aber da gibt es keinen, zumindest auf dem Platz, was wir sehen, der vorangeht. Und wenn der vielleicht auch nicht in der Mannschaft drin ist, dann hast du natürlich ein Problem, wenn es keinen Aufwecker gibt. Ob das Jakubacci sein kann, bleibt abzuwarten.
Ich finde es übrigens auch erschreckend, wie wenig fußballerisch jemand vorangegangen ist. Wir haben vor der Saison gesprochen, jetzt ist der Kader so breit und wir haben so viele gute Einzelspieler. Aber es ist ja keiner dieser 22 bis 25 Spieler im Kader in der Lage, fußballerisch vorauszugehen, mal eine Einzelaktion zu erzwingen, mal den Weg zu machen, den vielleicht sonst keiner geht, mal ins Dribbling zu gehen, mal aus der zweiten Reihe abzuziehen. Da ist vielleicht Boyamba so mit Abstrichen, als er reingekommen ist, der hat für ein bisschen Wirbel gesorgt, aber das war's dann auch schon. Und du hast zu viele gute Einzelspieler und keiner ist in der Lage, mal ja aus der zweiten Reihe einen reinzuhängen. So irgend so einen Türöffner, den du halt brauchst in so einer Situation. Das fand ich das Erschreckende. Anja, du wolltest was sagen.
Ja, ich wäre gerne auf diese Kabinensituation nochmal gekommen, die Gilbert angesprochen hat. Ich bin da nicht bei dir. Für mich gehört ein Trainer nicht in die Kabine, aus Spielersicht. Weil das mein Raum ist als Spieler, wo ich mich auch über den Trainer auskotzen kann, wenn irgendwas ist. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass es einen Wortführer in der Kabine gibt und das ist der Kapitän. Und der Kapitän ist der Einzige, der, wenn der Trainer nicht mehr stark an der Mannschaft ist, quasi die Mannschaft aufwecken kann. Der Kapitän ist näher an der Mannschaft und eigentlich dem Team mehr verbunden als dem Trainer. Zu dem Trainer ist er eine tragende Rolle, aber eigentlich eher ein Übermittler zu sagen, hey, pass mal auf, in der Umkleide ist es gerade nicht so geil, aber du nennst keine Namen. Du lieferst ja keinen aus als Kapitän. Und da frage ich mich, ob die Strukturen halt im Team stimmen. Weil der Kapitän muss vorangehen. Und wie du gerade Deichmann und Verlat beschrieben hast, ich möchte hier niemandem die Kapitänsrolle wegsprechen oder so. Die haben das alle aus ihren Gründen. Aber im Grunde muss es einer sein, der sich auch mal zum Buhmann macht. Der sagt, Jungs, so nicht. Und mir ist es scheißegal, ob ihr jetzt Best Buddies oder Best Friends seid. Ihr müsst nicht alle gemeinsam nach Malle fliegen. Aber ihr müsst 90 Minuten auf dem Platz eine Einheit sein. Und es ist auch egal, ob du es bist oder nicht, aber du hast es immer nach außen zu tragen, dass du ein Team bist. Und das tun sie ja auch nicht mehr. Also diese Postings und alles, was am Anfang der Saison auf Social Media war, das hat ja alles stark nachgelassen, wenn man sich das mal so anschaut ein bisschen.
Stimmt, ja.
Und das signalisiert ja jetzt, wir haben viele Einzelkämpfer, auch die Leistungen auf dem Feld, wenn man sich das anschaut, schaut es sehr nach Einzelkämpfern aus und nicht als Team. Heißt, ein Deichmann, der einen Schiri fast auffrisst, ist für mich in einer Situation die richtige Situation, weil er macht klar, bis hierhin kannst du mein Team angehen, aber nicht weiter, weil wir stehen hier und dann musst du aber deine Meinung richtig vertreten, lieber Schiri, weil sonst hau ich dir auf die Füße. Und deswegen ist für mich die Kabine eine trainerfreie Zone auch, genau um sich sowas zu entwickeln.
Und aber ist dann,
ich glaube,
ist dann
dass Stefan, das irgendwie verloren gegangen ist.
Ist dann Stefan Lex in dieser Situation der richtige Kapitän?
Stefan Lex, ich habe immer gesagt, ich finde, er ist ein guter Kapitän, aber vielleicht ist er in der jetzigen Situation zu ruhig, aber dann müsste er es in meinen Augen auf seine rationale, neutrale Art halt dann lösen. Also dann ist es halt nicht der Pressure, aber für mich müsste ein Kapitän da halt eingreifen oder dieses Kollektiv der tragenden Spieler.
Gilbert, wie nimmst du Stefan Lex in dieser Situation wahr? Er hat ja auch bei Magenta Sport dann wieder ein Interview gegeben nach dem Spiel, das tief blicken hat lassen.
Ja gut, ich muss ehrlich sagen, das habe ich nicht gesehen, da war ich ja noch auf der Tribüne, aber ich tue mich schwer, da Stefan Lex zu beurteilen, weil ich finde, man kann in Stefan Lex ganz schwer reinschauen, weil er ist halt auch einer, der macht mal den Mund auf, aber vielleicht halt nicht dann, wenn es mal nötig wäre. Ja? Klar würden wir uns jetzt alle jemanden wünschen, der richtig das Maul aufmacht und da jeden Zamm scheißt, keift, wie auch immer. Es wird schon Grund haben, warum er der Kapitän ist, ob es vielleicht unter dem neuen Trainer eine Änderung gibt. Was mir nur aufgefallen ist, als jetzt Philipp Steinert ihn vertreten hat über die letzten Partien immer mal wieder, bei der Übergabe von der Binde dann, ich glaube, einmal wurde sie sogar gar nicht übergeben, da hat Steinert sie einfach behalten. Man würdigt sich gefühlt keines Blickes. Also ich weiß nicht, ich möchte da gar nichts reininterpretieren, um Gottes Willen, nicht, dass mir jetzt da wieder ein Strick draus gedreht wird. Es kam nur so rüber. Also Steinhardt streift das Ding vom Arm ab, gerade dass er es nicht auf den Boden schmeißt, sondern hält es ihm so halb gar noch hin und Lex schaut nur kurz, wo die Binde ist, passt an Arm und fertig. Kein dran machen, wie wir es kennen. Der eine Spieler macht es dem anderen Spieler fest am Arm und so weiter und so fort. Ob da ein Bruch in der Kabine, es scheint natürlich so. Vielleicht gibt es eine Grüppchenbildung, die jetzt von außen nicht offensichtlich ist. Kann ich auch verstehen. Man ist natürlich auch mit sich selbst unzufrieden. Ja? Ich denke, Stefan Lex als allererster, ja, der hat auch was ganz anderes erwartet. Vor allem nach den ersten Spielen, nach den ersten Wochen in der Saison, als man da mit vorne weggegangen ist. Ich glaube, er ist noch der Richtige, ja. Aber auch, weil mir keine Alternative tatsächlich einfällt. Ja. Klar, jetzt nach Samstag vielleicht Jannik Deichmann. Ja, ich weiß nicht, was der für ein Standing in der Mannschaft hat. Aber ich glaube, der hat auch einfach keinen Bock auf den Mist, der da gerade abgeht. Der ist mit Lübeck abgestiegen. Ja. und weiß, wie eine Saison schlecht laufen kann. Ja, letztes Jahr Vierter geworden, weiß auch, ah, jetzt will ich richtig Gas geben, dann läuft es im, ich sage jetzt mal, ersten Halbjahr relativ gut. Du bist oben mit dabei und jetzt hat er das Gleiche, was er an der Ostsee gehabt hat, hier wieder. Ja, natürlich ist er unzufrieden. Vielleicht wäre das aber auch ein Anstoß, dass er sagt, passt mal auf, Jungs, das habe ich schon mal mitgemacht und sowas will ich nicht nochmal mitmachen. Ja. Wäre vielleicht eine Option, aber sonst fällt mir keiner ein, der Lex ersetzen könnte.
Die Frage ist natürlich, hat man vielleicht, ich meine, du hast es angesprochen, letztes Jahr vierter Platz, das Jahr davor auch vierter. Einzige Kriterium, was angesprochen wurde, war immer die Breite des Kaders, die gefehlt hat. Jetzt hatte man die Breite des Kaders, aber jetzt kann man umgekehrt fragen, hat man mit dieser Breite und mit diesen vielen guten Einzelspielern das Mannschaftsgefüge kaputt gemacht in der Kaderplanung?
Schwierig zu sagen, weil es ja am Anfang auch gar nicht so gewirkt hat. Also dummerweise, also klar, es lief ja nicht so ganz rund. Wir hatten ja auch die Befürchtung, dass dieses Anpreisen von Rafa Holzhauser jetzt nicht vielleicht das Positivste auf die Mannschaft ist, weil man sich dann so denkt, okay, jetzt brauchen wir irgendwie so einen Heilsbringer, sonst können wir anderen Hanseln das einfach nicht wuppen. Weiß nicht, was das jetzt mit so einer Mannschaft gemacht hat. Kann natürlich für viele Bankspieler schon mal ein ganz, ganz schlechter Impuls sein, muss es aber nicht. Man kann auch über sich selber hinauswachsen und sagen, ey, da kommt ein Top-Techniker, von dem schaue ich mir halt was ab, aber ob er beißen kann und kämpfen kann, weiß ich nicht. Das kann ich vielleicht besser. Das müsste man halt immer, also dafür sind wir ja auch alle nicht Spieler in diesem Team, also es ist sehr schwer zu beurteilen. Deswegen glaube ich jetzt eigentlich nicht, dass diese Breite das kaputt gemacht hat, weil die Breite hat dir ja eigentlich auch viel gebracht. Also wenn wir uns überlegen, wie Finn Lakenmacher eingestiegen ist, also ja, und in die Rolle von Marcel Bär geschlüpft ist, das ist ja alles aufgegangen. Das muss man ja schon sehr positiv bewerten. Und ohne die Breite wäre das ja gar nicht, hätte das nicht funktioniert.
Trotzdem ist die Realität knallhart. Der Aufstiegszug ist abgefahren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Gerade in dieser Form brauchen wir über dieses Thema nicht sprechen. Und im Gegenzug werden die Stimmen lauter, die sagen, naja, jetzt müssen wir uns nach unten orientieren und wir müssen schauen, dass wir irgendwie noch 10 Punkte holen, um die Klasse zu halten. Seht ihr das auch so schwarz, wie es manche im Stadion gesehen haben? Die Stimmung war ja dann doch am Ende ja sehr negativ, sehr aufgeheizt.
Ja, ich glaube, da muss man unterscheiden. Einerseits natürlich aufgeheizt, weil und das sage ich jetzt mal frei raus, weil es der gleiche Scheißdreck ist, den wir seit Wochen sehen. Ja, also es war ja nichts erkennbar. Klar, wie du gesagt hast, Boyamba, der mir dann richtig gut gefallen hat, der auch gezeigt hat, er will. Ja, der hat schon versucht, der hat sich die Bälle geholt, der hat geschaut, wo kann ich was machen. Wenn wir dann aber auf die Tabelle schauen, wir stehen immer noch auf dem 8. Platz. Wenn du dir dann die letzten Wochen und Monate anschaust, wie viele Punkte wir geholt haben, wir könnten auch viel weiter unten stehen, wenn die anderen gepunktet hätten, ja. Also das Polster, das wir vorher hatten, hat sich bis jetzt schon ausgezahlt und da sind halt dann doch noch genügend Mannschaften unter uns, die in der Tabelle, die ich sage jetzt einfach mal schlechter sind, auch wenn wir jetzt in den letzten Spielen, ich glaube Rückrundentabelle letzter, aber die wir dann vielleicht auch nochmal schlagen können, die dann vielleicht mal für uns als Aufbaugegner auch fungieren. Ja. Also mit dem Abstieg werden wir ja nichts zu tun haben. Könnt ihr euch anstreichen und mir dann im Mai um die Ohren hauen. Nein, mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben, nach oben auch nicht. Wir können uns darauf einstellen, dass wir nächstes Jahr dann mal keinen DFB-Pokal spielen, und also nächste Saison. Und die Pfiffe, wie gesagt, das war halt der gleiche Mist wie die letzten Wochen und da kann ich jeden verstehen, der pfeift, der ausbuht. Ich habe es ja auch auf der Haupttribüne mitbekommen, als dann der ein oder andere Spieler dann reingegangen ist. Die Botschaft war die gleiche, ja. Vielleicht anders in den Worten, aber sie haben schon mitbekommen und das wissen die auch, das kriegen die ja seit ein paar Wochen mit, ja, wie die Reaktion ist.
Das ist aber natürlich ein schmaler Grat. Ja. Diese Reaktionen von der Tribüne sind natürlich ein schmaler Grat. Einerseits absolut verständlich emotional, aber ob du eine durch und durch verunsicherte Mannschaft damit aufbaust oder ihr einen Kick gibst, würde ich jetzt auch mal in Frage stellen. Anja, wie hast du die Stimmung am Fernseher wahrgenommen vom, was da aus dem Grünwalder Stadion gekommen ist?
Ich fand es jetzt nicht so wild und ich finde es aber auch sehr verständlich, dass wenn du jedes Spiel da hinkommst, immer anfeuerst, also sie geben ja auch immer ihr Bestes in der Kurve und jeder Fan, der kommt, und dass dann so wenig bei um die Ecke kommt, also mit wahrscheinlich mehr Feuer oder so. Verzeihen Sie es dir ja, das haben wir ja schon mal gesagt. Wenn der Kampf stimmt und du ein dummes Tor kassierst oder so, dann ist der Löwenfan der Letzte, der dir da eine Schlinge um den Hals legt. Also da muss wirklich viel immer passieren, dass bei uns die Leute sagen, bis hierhin und so nicht weiter, so die Fanszene. Und deswegen, ich kann schon verstehen, und was ist menschlich? Hast du da noch den Nerv zuzujubeln? Also zweifelst du ja dann selber an dir, gell? Ja,
natürlich.
Gell? Zweifelst du ja selber dann an dir. Hey, toll gemacht. Nee. Also, und sie müssen ja auch ihren Unmut mal ausdrücken, weil wenn du die Fans verlierst, dann ist halt die Scheiße richtig am Dampfen, auf gut Deutsch gesagt. Und
das stimmt.
Vielleicht ist es sogar viel schlimmer, von den Fans ausgebuht zu werden und viel mehr Alarmsignal in den Köpfen als irgendwas anderes. Kann natürlich auch sein.
Ja. Fakt ist, die Stimmung ist unterirdisch im Löwenumfeld. Wir haben auch die Frage der Woche in diese Richtung hin ausgerichtet. Wir haben es ja gerade jetzt schon diskutiert. Muss der Löwe nach unten schauen in der Tabelle? Fakt ist, 35 Punkte werden nicht reichen, um die Klasse zu halten. Du wirst also noch ein paar Punkte holen müssen, hast aber auch noch genug Spiele dafür. Aber wenn man so die Grundstimmung anschaut unserer Hörer, die uns wieder zahlreich geschrieben haben, ich würde sagen, 70-80% sagen wirklich, es wird auf jeden Fall, werden keine angenehmen Wochen, weil du einfach ja noch nicht genug Punkte geholt hast und momentan fehlt vielen der Glaube, dass da noch einige dazukommen werden, weil einfach auch die Mentalität nicht erkennbar ist. Zum Beispiel Seele da Silva Santos Junior heißt er bei Instagram, hat geschrieben, ich befürchte, ja, leider ist kein großes Aufbäumen erkennbar. Die jetzt erst recht Mentalität, die fehlt einfach. Es gilt jetzt Punkte gegen den Abstieg zu holen, schreibt Florian Ilchmann. Langsam aber sicher muss man wirklich nach unten schauen, schreibt Miguel Esteves Carboneras. Ein paar Stimmen gab es, naja, man muss doch auch dem Trainer erstmal eine Chance geben. Man kann jetzt nicht nach wenigen Tagen sagen, es ist alles schon wieder in die, quasi ein Schuss in den Ofen gewesen. Katharin Isabel zum Beispiel schreibt, wir müssen Herrn Jakobacci erstmal eine Chance geben, sich mit den Spielern vertraut zu machen, würde ich auch so sehen. Also jetzt zu sagen, der Trainer ist schon gescheitert, nachdem er drei Trainingseinheiten hatte, das ist natürlich auch zu viel. Aber den Beweis, dass er wirklich die Kehrtwende schaffen kann, muss er noch erbringen. Wenn wir gerade beim Thema Abstieg sind, das ist eine unfassbar schlechte Überleitung, eigentlich völlig unangebracht. Aber der Anlass für diese Überleitung ist ein freudiger zunächst mal und ist überhaupt ein freudiger. Wir feiern Geburtstag. Giesinger Bergfest wird 2 Jahre alt. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergangen ist. Wir haben ja doch schon den Löwen in all seinen Facetten, glaube ich, kennengelernt in diesen 2 Jahren. Viele Hochs erlebt, aber jetzt auch Tiefs wie momentan. Und wir haben überlegt, naja, wie feiern wir diesen Geburtstag, der am 10. März ansteht, am Freitag, und haben uns da ganz was Besonderes überlegt, nämlich eine Spezialfolge, die am Freitag um 12 Uhr erscheinen wird, am 10. März in eurer Podcast-App. Die wird von 2 Menschen beschritten. Einer davon ist der Flo Weiß, unser fehlender Moderator heute, und eine, ja, es ist, man kann schon sagen, eine Löwenlegende. Der erste Brasilianer, der jemals bei den Löwen gespielt hat, der auch mit den Löwen abgestiegen ist aus der Bundesliga damals 2004, Rodrigo Costa. Wir haben uns ihn an den Stammtisch geholt, waren erstmal überrascht, wie gut er noch Deutsch spricht, nachdem er seit fast 20 Jahren nicht mehr in Deutschland ist, oder 15 Jahren. Und herausgekommen ist ein sehr ausführliches und sehr angenehmes Gespräch, das ihr in voller Länge am Freitag hören könnt. Und einen kleinen Auszug, einen kleinen Appetit haben darauf, gibt's jetzt. Viel Spaß damit.
So, willkommen zu Teil 2 vom Giesinger Bergfest, Folge Nummer 92. Und ich muss sagen, ich freue mich wirklich sehr, dass wir jetzt in diesem kleinen Abschnitt dieses Bergfestes, dieses Stammtisches, ja, einen Gast haben, der ist eine Löwenlegende. Und man sieht es ja bei dir im Hintergrund, wenn ihr auf YouTube guckt, dann seht ihr das. Ja, im Hintergrund ist ein Löwe und ich glaube, genau, auf dem Arm ist auch noch ein Löwe.
Ist immer noch da
und deswegen herzlich willkommen und cool, dass es klappt mit diesem Gespräch, Rodrigo Costa.
Thank you, Florian. Thank you for deine Wort. Von mir ist eine Ehre auch. Und so. Ich bin immer noch eine echt Fan von Löwen, immer noch. Ich drücke die Daumen, ich beobachte das Spiel und ich bin immer noch eine echt Löwe. Weißt du, damals, ja, ich habe echt in München gelebt und dieses Löwesgefühl gelebt. Das ist das Wichtigste. Deswegen, ja, ich bin immer noch habe immer noch Kontakt, habe immer noch Interesse. Das ist das Wichtigste an der Löwensgeschichte.
Das Erste und das Wichtigste, die wichtigste Frage, geht's dir gut, alles in Ordnung und wo lebst du jetzt?
Gott sei Dank, bei uns ist alles in Ordnung, gesund. Wir leben zurzeit in Florida, Amerika. Ich bin mit meiner Familie hierher gekommen, letztes Jahr. Seit 8 Monaten sind wir da. Und ist das Leben hier ein Traum auch. Weißt du, ist nicht so Unterschiede aus Brasilien. Das Wetter, meinte ich. Natürlich, hier so ein Leben ist nicht so einfach, aber ist ein Traumsleben hier. Für meine Kinder, ich habe eine Junge mit 16 Jahren alt und eine Mädchen mit 12 Jahren. Und meine Frau ist in Amerika geboren. Deswegen für uns ist einfach, hierher zu leben.
Mhm. Welchen Beruf hast du denn eigentlich ergriffen nach der Profikarriere? Also bist du auch beruflich in die USA gegangen?
Noch nicht, aber in Brasilien war ich Spielerberater damals, habe in Rio de Janeiro 8 Jahre nach meiner Karriere beendet, in Rio de Janeiro gelebt. Und dort habe ich mein Büro als Sportberater und danach habe ich 3 oder 4 Jahre in São Paulo, in der Nähe von São Paulo, wo ich geboren bin, gearbeitet als Sportsekretär, Sportsdirektor von meiner Stadt, weißt du. Ich habe alles Sportes organisiert, Turniere, fast in gleiche Richtung als Fußball, aber sonst alle Sporte zusammen.
Jetzt ist deine Zeit bei 60.
Ja. Und hier jetzt bleibe ich mehr Zeit zu Hause und versuche ich Transfer zu machen aus Sportberater, aus Fußballberater.
Deine Zeit bei 1860 ist ja schon ein bisschen her. Das war von 2002 bis 2006. Du warst der erste Brasilianer, der für 1860 München gespielt hat. Am Ende waren es 119 Spiele, die du absolviert hast. 7 Tore hast du gemacht und 38 gelbe Karten, 2-mal gelb-rot und 1 rote Karte hast du kassiert. Das ist
war eine gelbe Rekorde damals.
Ja, absolut. Und was man, glaube ich, sagen kann, du warst damals sehr, sehr schnell ein Liebling bei den Fans. Du hattest ein ganz großes Standing. Lag das auch an dem aggressiven Spiel von dir? Was glaubst du?
Ich glaube schon, ich bin immer noch, es ist meine Style, weißt du. Wenn ich Spieler war, Abwehr, ich kam aus Süden von Brasilien, ich habe bei Grêmio Porto Alegre damals 4 oder 5 Jahre auch gespielt, dort spielst du eine harte Fußball, weißt du, via Argentinien, via aus Uruguay, und ich habe diese Styles, ne. Aber weißt du was? Meiste gelbe Karte habe ich bekommen, weil ich habe so viel geredet mit der Schiri. Damals war meine Fehler. Nein, das war gar nichts, das war keine Foul, das war nichts. Und ich habe meiste gelbe bekommen, nichts aus Foul gemacht, sonst, weil ich habe so viel mit der Schiri geredet. Damals. Ja. Ich habe weniger, ich glaube, nur eine rote Karte direkt bekommen.
Ja.
Ich glaube, ich war die Einzige. Gegen.
Soll ich Nürnberg mal nachschauen? Soll ich mal gucken?
Ich glaube, gegen Nürnberg oder gegen Greuther Fürth. Ich kann nichts mehr erinnern.
Ich gucke mal. Ich gucke mal. Ich schaue mal parallel hier in die Liste.
Und ich war gar nicht sauber gespielt, weißt du.
Es war gegen Nürnberg. Es war
gegen Nürnberg.
Und
ich erinnere mich.
Ja, war am 3. Mai 2003.
Ich war der letzte Mann, muss einen Fall machen oder bekommen wir nur ein Tor. Und dann habe ich diesen Fall gemacht, aber war keine.
Aber du hattest ja wirklich ein richtig gutes Standing. Und ich glaube, das hat dir auch geholfen in München, ne? Weil dieses Verhältnis.
100%.
Ja, ich glaube, das pusht.
Die Brust, genau. Diese Style, ne? Diese aggressive Style, aber ich war ein sauberes Spiel. Weißt du, ich habe immer gute Freunde Fußball gemacht, aber wenn ich auf Spiel war, muss 3 Punkte holen, das war für mich das Wichtige.
Kam dir dieses deutsche Fußballstil, dieses kampfbetonte Spiel. War das für dich ein Vorteil, dich besser und schneller auch bei 60 einzuleben?
Ich glaube schon, wie ich früher gesagt habe, ich habe bei Grêmio Porto Alegre 4 Jahre gespielt. Und dort spielst du ein aggressives Spiel. Weißt du, ist ein Verein aus Süden von Brasil. Und dort musst du, besonders wenn du Abwehr bist, bist du aggressiv, leal, ganz sauber, aber und dieses Style, ich habe nach Deutschland gebracht und auch mit meiner Meinung, weißt du, mein Kopf war immer ein konzentriertes Spiel. Ich muss meine Aufgabe machen, saubere Aufgabe, aber ich muss andere Spiel, wenn ich auf Platz war, orientieren, weißt du, mit meiner Position. Wenn du Abwehr bist und dann schaust du die ganzen Spieler, bist du Abwehr oder Torwart, bist du hinter der alle und dann musst du alle orientieren. Und deswegen, ich glaube, ich habe schnell mich akklimatisiert oder integriert in Deutschland. Wichtig war, meine Fußballfreund, damals habe ich Kiki Hasler, hat mir orientiert. Marco Kurz war ein super Spiel von mir, ein super Freund von mir. Gleiche Position, hinter der Abwehr, hat mir ganze Zeit orientiert, zu Anfang, mir orientiert. Und hat mir, Rod, musst du so machen in Deutschland, musst du aufpassen. Peter Pakulkau war sehr, sehr besonders für meine gute Zeit in München, weißt du? Besonders zu Anfang. Ich bin angekommen im Februar, ich glaube 2001. Aber ich habe nur Mitte 2001, Juni oder Mai oder Juni, hat angefangen zu spielen. Ich habe 4 Monate oder 5 Monate ein bisschen Deutsch zu lernen, ein Haus zu finden. Und ich habe auch gelernt, weißt du, diese deutsche Kultur, das war ganz wichtig für mich.
Es gibt ja eine Geschichte aus deiner ersten 60-Saison. Du warst ja auch das erste Mal auf dem Oktoberfest. Wie groß war der Schock, dieser Kulturschock? Und es gibt ja da so eine Geschichte, dass dich der damalige Präsident Karl-Heinz Wildmoser, sagen wir mal, er hat dir viel Bier gegeben.
Wir haben uns zusammengesetzt, weil ich mit meiner Ex-Frau damals, der Herr Wildmoser, seine Frau, und ich glaube, er war auch Peter Parkholt, war noch wir waren nur 1 Meter, eine Freundin. Und er sagte, na, Rodi, hier kannst du trinken. Eu falei, in Brasília, wir dürfen uns nichts trinken mit dem Präsidenten oder mit dem Trainer. Né? Hier darfst du mal, nur bei Oktoberfest, nur bei Wies. Eu falei, okay. Und dann, habe ich angefangen, aber so groß. Ich habe noch eine hier aus Deutschland eine mitgebracht.
Du hast noch einen Krug von damals?
Ja, ich habe noch. Ich habe hier.
Stark.
Ja.
Das ist warte ja cool.
Warte mal.
Also wenn ihr auf der Audiospur dabei seid, Rodrigo holt jetzt gerade echt noch einen Mass-Krug. Da bin ich jetzt echt gespannt.
Wo ist meine... Wo ist mein Hofbauhaus? Ah, ist da.
Jetzt bin ich aber wirklich gespannt.
Ah.
Das klingt gut. Ah, Wahnsinn. Wie cool. Also das ist mal ein Souvenir aus München.
Ja, sorry. Das.
Und aber benutzt du den Krug auch noch? Also
ja, immer noch. So heißt. Sauber.
Stark. Richtig, richtig cool. Also diese Münchner Kultur, da das ging dann doch besser, als man hätte vielleicht.
Bleib bei mir.
Sehr cool. Was wünschst du dir für 1860? Was ist so deine Traumvorstellung?
Ah, meine Traumvorstellung ist in 3 oder 4 Jahren wieder zweite oder erste Bundesliga, aber wir müssen langsam, weißt du, wir müssen erste investiert in die Basis und dann ein Team, Sportdirektor, Trainer, Co-Trainer, sind mit den Identifikations, wie jetzt Stefan Reisinger und viele andere, und ein Projekt, 4 oder 5 Jahre, wir muss wieder in erste Liga sein. Dann muss bauen, weißt du, jeden Tag, jeden Monat. Es ist nicht so einfach. Guck mal, wir sind seit 16 Jahren, 17 Jahren schon. Sind schon,
ja.
Schon länger.
Es ist schon, es ist tatsächlich schon länger, ja.
Schon länger. Und du musst denken, Monat zu Monat, weißt du, Objektiv, welches Objektiv? Dritte zu zweite, okay, in drei Jahre, die muss in der zweiten Liga sein. Und in 6 Jahren wieder in der Bundesliga. Muss so sein.
Ja, ich finde ein sehr angenehmes Gespräch, Anekdote vom Oktoberfest, ja, legendär von Rodrigo Costa. Und ich finde ihn einfach, man kann ihm sehr gut zuhören. Wirklich ein angenehmer Zeitgenosse, der sehr viel Spaß noch an den Löwen hat und sie wirklich noch aktiv verfolgt. Stichwort 2 Jahre Bergfest. Wir haben auch noch eine kleine Geschenkaktion uns überlegt. Wir haben ja vor einem Jahr ungefähr unsere Bergfest-Hoodies aufgesetzt. Ihr erinnert euch, glaube ich, noch gut daran. War ein großer Erfolg und jetzt zum zweiten Geburtstag muss es auch wieder irgendein Geschenk geben. Und wir sitzen hier an einem Stammtisch, wenn auch nur virtuell. Und was muss an einen Stammtisch? Anja, du weißt es.
Der Maskkrug, damit ich mein Bier reinschütten kann. Aber es ist leider, glaube ich, nur ein halber Krug, oder?
Es ist ein halber Krug. Ein ja. Giesinger Bergfest Bierkrug. Halb ist aber eh besser, weil da wird das Bier nicht so schnell warm und abgestanden.
Das stimmt.
Also halb ist eh deutlich besser als die Maß. Also es gibt Giesinger Bergfestkrüge zu kaufen. Wenn ihr bei YouTube seid, dann seht ihr den Krug. Teilweise wird er von unserem Aufzeichnungsprogramm geblurrt, aber wir werden es auch mal auf Instagram und so posten, wie die Dinge aussehen. Sehr schlicht, Logo drauf von uns genau, da gibt es Krüge von uns zu kaufen für Stückpreis, wie sollte es anders sein, 18,60 Euro zuzüglich 6 Euro Versand, damit wir sie auch versichert verschicken können, damit alles heil ankommt. Wenn ihr Interesse habt an den Krügen, dann bitte schreiben per E-Mail an giesinger-bergfest@gmx.de unter Angabe des Namens, am besten gleich der Adresse und natürlich der Stückzahl, wie viele ihr haben wollt. Und als Schmankerl gibt es obendrauf noch Bierdeckel. Giesinger Bergfest Bierdeckel, die haben wir auch drucken lassen, gibt es gratis obendrauf in jedes Paket. Also eine schöne Sache, würde ich sagen.
Ich würde gerne an der Stelle noch sagen, also ich habe ja schon einen Erfahrungsbericht, weil ich habe ja schon so einen Krug. Mhm. Ich muss wirklich sagen, egal welches Bier, es schmeckt einfach super gut aus dem Krug. Also wirklich viel besser.
Das stimmt als wirklich.
Normalerweise. Ich auch,
ja. Sogar Oettinger kann man draus trinken.
Und vor allem,
jetzt wird's aber, also, jetzt wird's aber.
Und man braucht auch eigentlich immer 2 Krüge, um das gleich zu erklären, weil man will ja mit dem passenden Pendant anstoßen.
Richtig.
Und jetzt stellt euch vor, das wäre ein Krug, wo irgendwo ein anderes Logo drauf wäre. Das wäre nicht zu fein.
Nee, das kann man nicht verantworten. Also, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, einfach schreiben giesinger-bergfest@gmx.de. Wir sammeln Bestellungen und dann gibt es alle weiteren Informationen in den nächsten Tagen. Eine Sache sind wir euch noch schuldig. Ihr werdet ihn schon schmerzlich vermisst haben. Den Datenlöwen, unseren Philipp Ilsemann, der ja eigentlich zum Optimismus neigt, aber dem gehen langsam auch die Argumente aus, wieso aus dieser Saison noch eine gute werden soll. Wir hören einfach mal rein, würde ich sagen.
Servus, hier ist der Datenlöwe. Ich war am Samstag zum ersten Mal in diesem Jahr wieder auf Giesings Höhen und eigentlich optimistisch. Tolles Wetter, gute Stimmung, neuer Trainer. Naja, der Rest ist bekannt. Maurizio Jacobacci fiel jetzt zum dritten Mal in Folge bei seinem neuen Club ein Auftaktspiel bei insgesamt 0:6 Toren. Die Löwen haben nur 1 der letzten 12 Spiele gewonnen, bleiben zum dritten Mal in Folge torlos und haben in der Rückrunde nur 2 Zähler geholt, keiner weniger. Ein Highlight bei mir in der Stehhalle war noch, als ich in der zweiten Halbzeit, als es gerade besonders dahin plätschelte, der ganze Block O erhob und Alttrainer Werner Lorand feierte, der sich von dort aus das Gegurke angesehen hat. Und was hat er gesehen? Die 3. Niederlage in Folge im Grünwalder Stadion. Das gab es zuletzt 1993-94 in der zweiten Liga, damals sogar 4 Pleiten. Und wer war da nochmal Trainer? Genau. Nur, dass die Löwen damals aus den verbliebenen 6 Heimspielen 5 Siege und ein Unentschieden holten und am Ende den Durchmarsch in die Bundesliga feiern durften. Aktuell fragt man sich ja eher, gegen wen 60 die verbliebenen Punkte für den Klassenerhalt holen soll. Schließlich haben sie schon gegen 5 der 10 Teams aus der unteren Tabellenhälfte gespielt und dabei nur 5 Punkte eingefahren. Den Klassenerhalt schon geschafft hat die U19 am Samstag Und wie? Mit einem 6:0 in Augsburg. So hoch wurde gegen die Fuggerstädter in der A-Jugend-Bundesliga noch nie gewonnen. Glückwunsch! Jetzt ziehen die Profis hoffentlich bald nach.
Das wäre Ihnen zu wünschen. Übrigens die U17 auch drauf und dran, den Klassenerhalt zu schaffen in der B-Junioren-Bundesliga. Also zumindest da ist es eine erfolgreiche Saison, das kann man jetzt schon sagen. Und wie Philipp sagt, hoffentlich ziehen die Profis bald nach. Wenn wir aufs Programm schauen, der nächsten Tage, es sind ja gleich zwei Spiele bis zur nächsten Bergfestfolge, bis zur regulären Bergfestfolge. Am Freitag gibt es ja die Geburtstagsfolge. Samstag 14 Uhr in Duisburg beim MSV. Die haben aus dem grauen Mittelfeld der Liga aufgeschlossen zu den Löwen. Wird ein interessantes Spiel. Und dann Dienstag 19 Uhr englische Woche gegen die SV Elversberg. Das war vor ein paar Monaten noch ein absolutes Spitzenspiel. Jetzt muss man hoffen, dass man nicht abgeschossen wird. Würdet ihr das unterschreiben?
Ja, ich kann dir schon jetzt sagen, wie das läuft. Du gehst da am Samstag in Duisburg unter, gewinnst dann auf irgendwelche magische Weise 3:1 gegen Elversberg und dann verlierst du die nächsten drei. Also das ist halt so der Klassiker und wundern wird es am Ende keinen. Ja. Nein, also ich hoffe mal, dass wir gegen Duisburg mindestens unentschieden spielen. Ich hätte natürlich auch nichts gegen einen Auswärtssieg. Einzig der Glaube fehlt mir momentan. Aber 0:0 würde ich jetzt schon nehmen. Hauptsache es passiert hinten nichts. Und Elversberg, da ist dann wirklich Arschbacken zusammenkneifen und durch und irgendwie schauen, dass da die 90 Minuten schnell rumgehen, weil wir haben gesehen, was im Hinspiel passiert ist und ja. Wir haben die ganze Saison gesehen, was Elversberg macht. Also von daher kann das halt bitterböse ausgehen.
Die sind mittlerweile meilenweit enteilt. Ich glaube, zum Zeitpunkt des Hinspiels, ich weiß gar nicht, waren es da punktgleich oder ich glaube ein Punkt Unterschied, das war auf jeden Fall relativ eng. Mittlerweile hat Elversberg 22 Punkte Vorsprung auf die Löwen. Also das sagt, glaube ich, alles über diesen Saisonverlauf aus. Wir hoffen das Beste. Hilft eh nicht. Hoffnung stirbt zuletzt. Übrigens, zwei Trainerentlassungen gab es noch in der dritten Liga. Einen habe ich schon prophezeit vor ein paar Wochen, Stefan Krämer. Habe ich schon gesagt, es klingt immer nach Rauswurf, wenn ich den Namen Stefan Krämer höre. Jetzt ist es passiert beim SV Meppen. Und Dario Fossi beim VfB Oldenburg ist auch raus. Das Trainerkarussell in der dritten Liga dreht sich weiter. Es gibt, glaube ich, mittlerweile fast keinen Verein mehr, der nicht den Trainer gewechselt hat, außer Elversberg vielleicht. Die Löwen sind nicht die einzigen.
Das wäre schon brutal, wenn dann wirklich alle bis auf Elversberg am Ende der Saison den Trainer gewechselt haben. Ja. Also, es spricht nicht für diese Liga.
Das stimmt allerdings, ja, absolut.
Also wer dann nochmal einen Vertrag bei einem Drittligisten als Trainer unterschreibt, da weiß ich dann auch nicht mehr.
Das stimmt, ja. Und nicht überall funktioniert ein Trainerwechsel. Man braucht auch nur nach Ingolstadt schauen, da hat es jetzt auch nicht unbedingt perfekt funktioniert, dieser Plan. Habt ihr noch was wir ansprechen müssen in Folge 92? Wir gehen aufs Ende zu. Die letzten Folgen waren überlang, deswegen machen wir es heute ein bisschen kürzer. Gilbert, du seufzt, irgendwas hast du.
Ja, ich hätte noch stundenlang jetzt weiter über einzelne Spieler sprechen können, weil am Samstag war es einfach so ein Trauerspiel und wenn du dann 90 Minuten lang das auch noch, ich war ja alleine mitkommentieren musst und ich sag mal, nach dem Tor war es eigentlich nur noch Galgenhumor und ich habe dann auch noch Nachrichten bekommen, dass das dann schon Unterhaltungswert hatte, was da übertragen worden ist, weil man hat halt zu jeder Aktion dann noch einen flotten Spruch auf den Lippen. Ich hoffe, es geht nicht so weiter, weil es ist schwere Kost und es tut auch wirklich weh, wenn du dann auch was dazu sagen musst, ja. Weil du musst ja was sagen, es ist ja Radio, es sieht ja keiner, was du da.
Logischerweise, absolut. Dienstag gibt es wieder Löwenradio, 19 Uhr gegen Elversberg.
Genau. Ja. Samstag leider nicht gegen Duisburg, da sind wir verhindert, aber am Dienstag gegen Elversberg definitiv wieder aus dem Stadion, ja.
Und hoffentlich ohne Galgenhumor dann. Mal schauen.
Ich drücke mir selbst die Daumen, dass das so wird. Ja.
Anja, hast du noch was du ansprechen willst, was dir auf der Seele liegt? Nichts. Du schüttelst den Kopf. Dann machen wir einfach den Deckel drauf auf die Folge. Hoffen auf Besserung, hoffen auf den verspätet eintretenden Jakobacci-Effekt dann in Duisburg. Und wir können nur dazu raten, behaltet den Kopf irgendwie oben. Es wird irgendwie alles gut, würde ich sagen. Und wenn wir Löwen 1 gelernt haben, dann, dass es nach einer Delle auch wieder bergauf gehen kann. Wenn es auch manchmal ein bisschen dauert. In diesem Sinne, eine schöne Restwoche. Feiert uns und feiert mit uns den Geburtstag mit unserer Spezialfolge am Freitag. Überlegt euch, ob ihr vielleicht einen Bergfestkrug wollt. Und wir freuen uns über Rückmeldungen bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, per Mail. über Bewertungen in eurer Podcast-App. 5 Sterne würden uns sehr freuen. Und ja, dann hören wir uns spätestens nächste Woche wieder oder schon am Freitag, wenn ihr wollt. Bis dahin alles Gute und nicht vergessen, löwenslang weiß-blau bleiben. Bis dann, macht es gut. Ciao.